Gott Himmel, das uns beschäftigen soll, soweit ich am Wort bedienen darf, lautet alttestamentlich ausgedrückt: Das, was war, ist das, was sein wird. Und das, was geschah, ist das, was geschehen wird. Sagt man von irgendetwas, siehe, das ist neu. Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns waren. Und das, was sein wird. Mit dem einen Unterschied, dass das Zukünftige, das Folgende, das Kommende, das Bisherige immer an Umfang, Vitalität und zuletzt Herrlichkeit überragt. Das ist das alttestamentliche Wort, wir schlagen die dann zusammen auf, weil wir in diesen Stunden diese einfachsten, vorerst kaum beachteten Gottesworte sehr genau einmal ansehen möchten und kommen in eine gewaltige Schau wunderbarer, ebenfalls gewaltiger Zusammenhänge. Neutestamentlich ausgedrückt heißt das: Unser Gott ist der da war, der da ist und der da kommt. Kommt er wieder? Wie lange geht's noch? Antwort: Bald. Wie viel Mal kommt er? Jetzt aber sorgfältig, langsam mit der Antwort, denn der Weise überlegt, um zu antworten, sagt Salomo. Sei nicht vorschnell mit deiner Rede. Wie oft kommt er? Ja, wir halten uns nicht lange in Spannung. Was ich eben meine, ist das: Er ist nicht der, der da war und der da ist und der da sein wird, sondern der da kommt. Anschließend die Frage, wie viel Mal kommt er nicht? Nicht wann kommt er, sondern wie viel Mal? Also alles wissen wir, er kommt nicht nur einmal. Aber was uns jetzt ans Herz gelegt werden soll, steht in Hebräer 10, Vers 37. Und der Kommende wird kommen. Aha, also jetzt können wir vielleicht die Frage umfassend beantworten. Wie viel Mal kommt er, wenn er in seiner Gestalt oder seiner Art als der Kommende? Hebräer 10, 37. Und der Kommende wird kommen. Er kommt noch etliche Male für uns, für Israel, für Nationen, für und so weiter. Aber was wir uns merken möchten: Er ist der Kommende. Wann? Antwort: Immer. Jeden Augenblick kommt er zu mir, zu dir. Ich habe den Herrn ständig vor meine Augen gestellt. Er ist nicht nur der Gegenwärtige. Als Gegenwärtiger ist er immer andauernd der Kommende, indem er uns immer neu das wird und das bringt, was wir im Augenblick bedürfen. Also wissen wir jetzt, wie viel Mal er kommt. Andauernd, andauernd. Wir schlagen jetzt die einfachen Worte auf aus Prediger 1, Vers 9. Vorerst: Prediger 1, Vers 9. das, was gewesen, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Da scheint zweimal das genau das Gleiche gesagt, bezeugt zu sein. Ist nicht ganz das Gleiche. Das eine hat es mit der Ruhe oder der Statik zu tun. Ich kann nicht sagen, es geschah einmal eine Stadt, sondern muss ich sagen, es war einmal eine Stadt. Aber es geschahen viele Kriege gegen die Stadt. Das eine ist die Statik, die Ruhe, und das andere ist die Bewegung und das Geschehen. Gewaltige Dinge. Nicht nur das, was im Altertum nach dem biblischen Bericht des Wortes Gottes geschehen ist, wird wieder geschehen, sondern auch das, was einmal war, das war und das war, das wird wieder sein, nur viel gewaltiger. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Alles, was der Mensch erfindet, das hat er gefunden. Und was ich finde, ist schon da. Nicht? Ich habe es jetzt nur entdeckt. Das heißt, die Decke wurde mir weggenommen von dem, was längst da ist. Bitte beachten wir das. Gibt es, wir können auch sagen, über der Sonne ist alles im Original. Unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Gott ist alles im wirklichen Original, ureigensten Wesen vorhanden. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, hier, das ist neu? Zum Beispiel Neue Zürcher Zeitung, nicht? Neueste Nachrichten, die bringen ja also nur Neues. Nicht? In dem Stück sind wir prächtige Nachfolger nicht nur der griechischen Olympiaden geworden, sondern auch prächtigste moderne Athener. Nicht? Männer von Athen, die wollten nichts anderes wissen und hören als etwas Neues. Nicht? Die brachten die ganze Zeit nur mit dem zu, etwas Neues zu hören oder zu sehen. Und der Geist Gottes spricht, gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist nun, feiner Gedankenstrich hier in der Übersetzung, längst ist es gewesen, in den Zeitaltern, die vor uns waren. Kapitel 3, Vers 1 im Vorübergehen, alles hat eine bestimmte Zeit. Und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Warum heißt es hier unter dem Himmel? Weil Gott Sonne, Mond und Sterne in die Himmel gesetzt hat, um zu herrschen über die Erde und ihre Bewohner. Und zwar als Zeichen. Das sind die wirklichen Zeitzeichen. Chronometer, hat einmal ein Zürcher Astronomen in einem Vortrag gesagt, meine Herren, Damen und Herren, meine Uhr am Handgelenk ist nicht anders als der Sternhimmel am Handgelenk. Alles hier verkleinert. Großes Licht, kleines Licht, großer Zeiger, kleiner Zeiger, wenn wir wollen, wollen wir noch andere und, ja, bitteschön.
Du meinst auch in Kapitel 6, nicht der Herz auch, denn ein jegliches Vornehmen hat seine Zeit und auch seine Weise, also seine Darstellung. Ja. Denn des Unglückes des Menschen ist dabei, ist sie bei ihm. Liegt darin, das Unglück des Menschen liegt offenbar darin, dass sein Vornehmen nicht ausgerichtet ist auf Zeit und Darstellung.
Jawohl, jawohl. Ja. Goldene Äpfel in silbernen Prunkgefäßen, sagt Salomo, so ein Wort geredet zu seiner Zeit. Das gehört hierher. Oder gar dann eine Tat getan zu seiner Zeit. Alles hat eine bestimmte Zeit. Und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Er hat die Gestirne gemacht zur Bestimmung von Zeiten, Tagen, Jahren. Das ist der Originalchronometer. Ist das hier gerade nach dem hebräischen Text 4 mal 7 Worte erscheinen? Die sind im Hebräischen noch schön optisch dargestellt, die 4 mal 7, also 28 Punkte. Genau nach der Zahl der Tage des Mondes. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Der Mond ist ja das Zeichen am Himmel, punkto Schnelligkeit oder Langsamkeit des Ganges an diesem Chronometer Gottes, der Zeiger, der am raschesten geht, nicht? Wenn ich wissen will, bei einem Wettlauf, Bruchteile von Minuten, sogar Sekunden, dann schaue ich nicht den Stundenzeiger an, sondern den schnell laufendsten Zeiger. Liebe Geschwister, ja, wunderbare Dinge, hier dürfen wir sie nur andeuten. Ich freue mich nur über eins, dass das letzte Wort heißt, in Vers 8, Krieg hat seine Zeit, aber dann ist nicht Schluss, sondern und Frieden hat seine Zeit. Das ist der letzte, das letzte Wort. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, so wie die Barmherzigkeit Gottes, hat auch der Friede Gottes das letzte Wort in allem zu sagen. Kapitel 3, Vers 15, noch einmal. Was da ist, wenn wir 7 Mal sagen, das ist neu, was da ist, war längst. Ist längst gewesen. Und was sein wird, längst ist es gewesen. Noch einmal. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Das gilt nicht nur jetzt weltgeschichtlich, heilsgeschichtlich, sondern auch persönlich, psychologisch, wenn wir sagen dürfen. Dinge, die wir längst abgeschoben, verdrängt haben, eines Tages steht das in voller Größe und nicht strahlende Schönheit in der Regel, sondern als unverflätiges Kleid da. Und Gott zieht das Vergangene wieder hervor, zum Glück ans Licht. Und wenn wir uns das gefallen lassen, dazu Ja sagen und gleichzeitig die auflösende Kraft des Blutes des Christus beanspruchen, im gleichen Augenblick ist alles Licht und Leben. Und meine Liebe zu meinem Herrn ist erneuert. Dann war er neu der Kommende. Das Erste, was der Heilige Geist bei einem Menschen wirkt, ist der Wolf. Dass er überführt von Sünde, nicht von Sünden, kommt dann hinterher eins nach dem anderen, von Sünde. Und die Sünde besteht darin, dass sie nicht glauben. Das heißt, Gott nicht trauen. Gott begegnen mit dem größten Misstrauen, dessen ein Mensch überhaupt fähig ist. Das ist die Sünde. Und begann damit, sollte Gott gesagt haben. Das heißt, das erste Fragezeichen, das von Menschen gemacht wurde, steht was da? Die Schlange in Gestalt, nicht?
Mhm.
Und die Eva macht dann noch einen Punkt drunter und dann ist das Fragezeichen komplett, nicht? Ja. Mhm. Und der Adam schluckt es, nicht? Ja. Wenn wir so wollen. Letztes Wort, Kapitel 7 im Büchlein Prediger. Besser, gewaltiger, umfassender, wunderbarer ist das Ende einer Sache als ihr Anfang. So, liebe Geschwister, mit diesen Worten versehen können wir jetzt anfangen. Schön. Kapitel 7, achso, Vers 8, ja, Vers 8. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war auf Gott zu. Gerichtet, ausgerichtet. Und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, wohnte unter uns. Wer ist dieses Wort? Jesus Christus. Ja, bitteschön. Wenn der Heilige Geist genau so weht, wo er will, wie der Wind, er hat die Luft, weht, wo sie will, dann ist das genau das Bild. Und das geht so weit, dass bei der Darstellung der Stiftshütte, die ja als Hütte das wunderbare Abbild unserer Leibeshütte ist, in denen dort bei der Hütte Gottes ein Wohnraum war für ein Heiligtum, was die Seele des Menschen betrifft. Und im Inneren des Wohnraumes des Heiligtums, der Seele, im Allerheiligsten, der Geist, die Gegenwart Gottes, Gott ist Geist, und der menschliche Geist wohnt dort, im Innersten, im Allerheiligsten. Und wir wissen, das lebendige Wasser besteht aus zwei Teilen Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff. Solange Sauerstoff ein Teil und Wasser zwei Teile und Wasserstoff zwei Teile getrennt sind, ich sage es gerade durch einen Scheidevorhang, ist hier reiner Sauerstoff im Allerheiligsten, sage ich jetzt. Und hier reine zwei Teile Wasserstoff im Heiligtum. Warum? Denn das Allerheiligste war ein Würfel und das Heiligtum zwei Würfel. Also genau zwei Teile. Was geschah in dem Augenblick, als der Scheidevorhang zerrissen wurde? Da trat Wasser und Blut heraus. An der Leibeshütte Jesu. Wasser. Da begann das lebendige Wasser zu fließen und bei Hesekiel lesen wir, dass aus der Schwelle des Tempels begann ein kleines Wasserrinnsal zu rinnen. Ja, was war geschehen? Der Scheidevorhang ist weg. Was passiert, wenn wir einen Teil Sauerstoff mit zwei Teilen Wasserstoff jetzt zusammenfließen lassen? Dann fließt Wasser nicht. Das Wasser des Lebens. Liebe Geschwister, unser Wort Gottes ist Wort Gottes. Jesaja 46, Vers 9. Da möchten wir das tun, was hier steht, und schenken lassen. Gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Dieser eine Gott aber in seiner Gottesart, in seinem Sohne dargestellt, von Herzen demütig und sanftmütigen Geistes, geruht, beliebt, himmlische hohe Fürstlichkeiten mit seinem eigenen Gottesnamen nicht nur zu beehren, sondern zu bevollmächtigen. Ich habe gesagt, spricht er zu ihnen bei einer himmlischen Versammlung himmlischer Hoheiten vor dem Throne Gottes. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber keiner von ihnen ist Gott wie er. Keiner wie ich. Keiner wie ich. Als Götter. Und der Sohn kann sprechen, sie alle sind, nach dem Worte meines Vaters, Söhne des Höchsten, aber nicht gezeugte Söhne Gottes, sondern ein Werk der Hände Gottes, Geschöpfe Gottes. Als solche sind sie Söhne des Höchsten. Aber nun kann der Sohn sagen, aber keiner von euch ist Sohn wie ich. Denn er ist nicht, ich habe das Wort lange nicht verstanden, wenn uns die Übersetzer vom eingeborenen Sohn Gottes reden, vom eingeborenen Sohn Gottes, entschuldigt, ich als Knabe habe die Gnade gehabt, das Wort Gottes lesen zu können und hören zu können. Und wie ich vom eingeborenen Sohn Gottes gehört habe, habe ich halt irgendwie das verwechselt mit einem Eingeborenen in Afrika. Und heute habe ich den Eindruck, dass es gar nicht von ungefähr solche Übersetzungen können das Wunderbarste, um was es hier geht, er ist der einzig Gezeugte und Geborene aus Gott. Das ist die Sache. Sowohl das Hebräische als das Griechische Gottes Wort kennt nicht wie wir im Deutschen in anderen Sprachen für Zeugen und Gebären zweierlei Worte, sondern nur ein Wort.
Ja. Bei Saugen und Säugen auch.
Also aktiv und passiv. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, was von Gott gezeugt ist. Ist da eine Geburt in Frage gestellt? Unmöglich. Was von Gott gezeugt ist, erlebt die Geburt. Das kann nicht anders sein. Hat Leben und kann nimmer mehr sterben. Was von Gott gezeugt ist. Was vom Fleisch gezeugt ist, kann das noch umkommen. Heikles Thema. Was von Gott gezeugt ist, hat unaufhörliches Leben, kann nicht sterben, wächst, wie alle Gegensätze und Widersprüche und gegen jeden Widerstand. Was für ein Wort gehört hierher? Wir nehmen uns Zeit, da stehen zu bleiben, wo uns das Wort und der Geist gerade hinführt. Sind wir nicht alle schon erschrocken? Oh, zwei Zeugnissen des Apostels Johannes. Das, was aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Und es kann nicht sündigen, weil es aus Gott geboren ist. Vorerst das, was. Und dann kommt noch, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Entspricht das dem, was wir eben beachtet haben? Was von Gott gezeugt ist, kann nimmermehr sterben. Das kommt zu jeder Art von Geburten, von Wachstum, bis zuletzt auch ins Sichtbare. Aber jetzt zurück zu dem schwer verständlichen Johanneswort. Bin ich nach meinem äußeren Menschen von Gott gezeugt? Antwort: Nein. Sündige ich? Ja. Was ist die Konsequenz auf der Seite? Ich kann nur sündigen. Können wir Ja sagen dazu? Nach dem alten Menschen. Wir vegetieren ja dahin in der Gewalt des Todes. Das ist die Wahrheit. Und meinen Willen lassen uns vorreden, wir leben. Jetzt. Ist jetzt bei uns, die wir Gott glauben, in Christo Jesu, ist hier etwas da, das aus Gott geboren ist, von Gott gezeugt ist? Ja. Der Gott, Geist Gottes gibt Zeugnis meinem Geist, bezeugt meinem Geist, dass ich jetzt im umfassendsten, vollkommensten Sinne des Wortes, dass ich Gottes Kind bin. Aber bitte jetzt ja nicht verwechseln. Nach dem Fleisch. Nach dem Fleisch bin ich noch genau der gleiche armselige Tropf wie ein Augenblick vorher. Das, was Gott neu gemacht hat, wo dann wir gar keinen Abschreiber machen müssen, das heißt, siehe, da ist alles neu geworden. Damit einmal ist es so langsam abgebaut, bis es noch zu meinem verschönerten alten Menschen passt. Vermeintlich. Nein, siehe, da ist alles neu. Die Begründung bei Johannes heißt ja wunderbar, er sündigt nicht, der aus Gott gezeugt und geboren ist. Er sündigt nicht. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist, gezeugt ist. Denn, was schreibt denn Johannes auch noch? Wenn wir aber sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher vor Gott. Ja, was gilt jetzt? Antwort. Er schreibt, denn sein Same, der Same des Heiligen Geistes, bleibt in ihm. In wem? In mir und dir. Wer aus dem Geiste Gottes gezeugt ist, neues Leben empfangen hat, der ist aus dem Geiste Gottes gezeugt und aus dem Geiste Gottes geboren. Aber jetzt nicht in einer sichtbaren, strahlenden, göttlichen Herrlichkeit, sondern als was? In welcher Gestalt bin ich gezeugt? Jetzt ist das Irdische das Vorbild. Zuerst das Irdische, dann das Himmlische. Zuerst das Materielle, dann das Geistige. Denn sein Same bleibt in ihm. Und der Same besteht, ihr dürft nicht fragen wollen, sondern aus wem? Der Same aber ist Christus. Stimmt's? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sein Same, der Same Gottes ist Christus. Und den hat er bei uns, ich sage jeweils so, für mich, darf bei sich jeder, einen Verschönerungsverein herbeirufen, wenn er will, mitten in den Misthaufen meines alten Menschen hat Gott den heiligen Samen unauflöslichen Lebens gelegt. Hat ein Misthaufen Aussicht, einmal guter Boden zu werden? Ich kenne kaum eine Gegenständlichkeit in dieser Welt, die in kürzester Frist zum besten Ackerboden werden kann, als ein Misthaufen. Auf welchem Boden gedeihen denn die Samenkörner Gottes am besten? Auf dem Weg, unter den Dornen, unter den Steinen? Was ist denn guter Boden? Vermodertes, verfaultes, aufgeriebenes, aufgelöstes, vollständig vernichtetes Altes. Das gibt guten Boden. Ich sterbe täglich. Ja, was heißt denn das? Morgen darf ich schon besserer Boden sein als heute. Ich sterbe täglich. Das ist die Gemeinschaft der Leiden Christi. Das ist der Weg. Sein Same bleibt in ihm. Das heißt, nach dem alten Menschen kann ich nur sündigen. Aber der neue Mensch des Herzens ist nicht etwa nur so etwas Undefinierbares, Geistiges, sondern es handelt sich bei dem Samen, den Gott mitten in unseren alten Menschen gelegt hat, um einen ganzen neuen Menschen, sein Geist, Seele und Leib. Ist samenmäßig alles in mir vorhanden. Bitte, wie viel lebt Paulus noch, der Alte? Nicht mehr rede ich, sondern Christus lebt in mir. Christus, also, ich darf etwas Unglaubliches sagen, was ich nicht würde wagen zu sagen, wenn es nicht so wäre. Nämlich, wir sind alle, ich hoffe es sehr, nicht nur einverstanden, sondern überwältigt und zur Anbetung getrieben bei der Tatsache, dass Jesus Christus als einzig gezeugter und geborener Sohn Gottes in die Welt kam, indem er vom Heiligen Geist in den jungfräulichen Schoß der Maria hineingezeugt wurde. So dass die Schrift sagen konnte, das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geiste. So steht geschrieben. Und was ich nicht wagen würde zu sagen, wenn es nicht so wäre, sage ich jetzt, weil es so ist, das in uns Gezeugte ist auch vom Heiligen Geiste. Vom Heiligen Geiste Gottes mit unauflöslichem Gottesleben. Aber als Same vorerst nicht. Und als Same eines ganzen neuen Menschen, Christus, in mir. Deshalb gilt jetzt wieder uneingeschränkt jenes Paulus Wort. Wenn wir beim Herrn angekommen sein werden, wie werden wir da sein? Was wird Gott mit jedem Einzelnen von uns fertiggebracht haben? Hat er nur den Geist vollendet, die Seele ein Stücklein, den Leib ein wenig? oder noch gar nicht, dann wird euer Geist samt Seele und Leib. Jetzt Achtung. Jetzt heißt es nicht etwa tadellos von Gott hingestellt werden, sondern auf jeden Zeitpunkt tadellos bewahrt geblieben sein. Bitte, kann ich etwas nicht tadelloses tadellos bewahren? Unmöglich nicht. Tadellos bewahren kann ich nur etwas, was schon tadellos ist. Vollkommen, als Vollkommenheit bewahren kann ich nur das, was vollkommen ist. So viele wir nun vollkommen sind, bitte, wenn ich jetzt mich betrachte von meiner Glatze bis zur Sohle, nicht wahr, dann muss ich sagen, nur Unvollkommenheit. Und wenn ich sage, so viele wir vollkommen sind, ja, dann muss ich gleich abtreten. Aber der Same, der Gottes, der in mir lebt, ist der vollkommen? Ist der tadellos? Nach Geist, Seele und Leib. Samenmäßig alles da. Und jetzt gilt dieser innere, vorerst dem Samen nach vorhandene, ganze neue Mensch wird auch genannt, das ist ja der einmal der innere Mensch, einmal das ist der neue Mensch, drittens, das ist der verborgene Mensch des Herzens, aus Gott gezeugt und geboren. Er ist vollkommen. Er ist gerecht. Er ist gottesfürchtig. Und er ist das Böse meidend. In jedem Augenblick. Warum? Er kann nicht anders. Warum? Weil er von Gott gezeugt, aus Gott geboren ist. An uns klebt ein alter Mensch, und mitten im Alten drin hat Gott einen neuen in einem göttlichen Samen niedergelegt. Gegenüber unserem äußeren Menschen kennt die Schrift einen inneren Menschen und einen verborgenen Menschen des Herzens. Ein Mensch aber ist vor Gott erst dann ein Mensch, wenn er besteht aus Geist, Seele und Leib. Wir schließen diese Gedankenreihe ab mit einem kurzen Blick nach Römer 7. Beginnen wir zu verstehen dort. Wir beginnen hinten in Römer 7, wo wir lesen, ich habe wohlgefallen am Gesetz Gottes. Nach was? Nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein Gesetz in meinen Gliedern, das ist diesem Gesetz genau entgegengesetzt. Und das, was ich will, das Gute, tue ich das? Der innere neue Mensch, der will wirklich nur das, was Gott wohlgefällt. Haben wir das Zeugnis in uns, nicht? Und der Alte, der tut immer noch, was er will, nicht? Nur beim gläubigen Menschen ist dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch und zwischen Geist und Seele entbrannt. Beim Ungläubigen nicht. Nur hier. Römer 7 stellt den gläubigen Menschen dar. In seiner nun eben einmal gegebenen Zwiespältigkeit oder Schizophrenie, wenn wir das Wort einmal so gebrauchen wollen. Und zwar bedeutet es für uns keinen Dienst, wenn wir uns sagen lassen oder uns selbst einreden wollen, ja, Römer 7, Römer 7, das ist noch für die Ungläubigen oder für die, die nur erleuchtet sind, nicht wahr? Aber für einen Geistesmenschen wie ich, ich bin vollständig in Römer 8, nicht wahr? Und so weiter. Das ist kein Dienst an uns, wenn wir so lesen, denn Römer 7 zeichnet unbestechlich das getreue Bild gerade eines getreuen, gläubigen Menschen, der nur noch das tun möchte, was Gott wohlgefällt. Aber bitte nicht vom Scheitel bis zur Säule, sondern nach dem inwendigen Menschen, nach dem neuen Menschen. Denn das Wollen zum Guten, zum Göttlichen, zu Gott hin, hat ja wer gewirkt? Der Geist Gottes, Gott selbst. Das ist die Kraft des neuen Lebens, das in uns wirkt. Das will nichts anderes und kann nicht anderes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Und das Gute, das ich tun will nach den neuen Menschen, vollbringe ich nicht. Weil der Alte noch vorerst, wir wachsen im Alten auf, nur im Alten nicht. Der stellt seine Ansprüche. Und wenn wir jetzt noch an ein Wort in Epheser 2 denken, dass wir, wie alle übrigen, die Willens, seid einfach die Willen des Fleisches taten. Im Text steht das Wort in der Mehrzahl. Die Willen des Fleisches taten. Also, ein Mensch ohne Gott in der Welt, der kann nicht tun, was er will, das heißt sein Geist. Ja, ging es wieder weiter. Worin besteht der Geist eines ungläubigen Menschen? Das ist nur noch ein glimmender Durch. Nachdem er vor dem Fall Adams eine Leuchte Gottes war, alles fähig, alles zu durchforschen, das war der Geist des Menschen, anfänglich. Durch den Abbruch der Beziehung zu Gott im Ungehorsam ist der Kontakt zwischen Gott, Geist, dem Geiste Gottes und dem Geiste Adams unterbrochen. Nicht? Ich könnte ja hier irgendwo die Sicherung herausziehen und dann wäre alles dunkel. Dann würden die Lämpchen noch einen Augenblick flackern, nicht? Und ganz ausgehen. Aber was macht Gott? Lässt er den Blinden doch ganz ausgehen? Und den Blinden doch lässt er nicht auslöschen. Liebe Geschwister, entschuldigt, aber es ist so, das ist der sogenannte gute Kern in jedem Menschen. Der Rest Gottes. Und den lässt Gott bei keinem Menschen ausgehen. Er bleibt treu. Er bleibt treu. Das Werk meiner Hände lasset mir anbefohlen sein, sagt der Heilige Israel. Der Geist kehrt zurück zu Gott von jedem ungläubigen Menschen, zu dem Gott, der ihn gegeben hat. Und wenn wir noch als ein jämmerliches Christbaumkerzchen, das im nächsten Augenblick verglimmen, ganz verglimmen würde, wenn die Treue Gottes ihn noch auslöschen würde. Das tut er nicht. Wir machen wieder die Fenster auf. Und die Herzen erst recht. Ist für nicht nur unser Wissen und unsere Kenntnis und unsere Erkenntnis von großer Bedeutung, sondern für unsere ganze praktische Haltung im Alltagsleben. Wenn wir die wissen dürfen, der Same bleibt in uns, weil unser Gott treu ist. Auch wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Wunderbar zu wissen, dass in uns etwas niedergelegt ist von Gott, das nicht sündigen kann. Übrigens habt ihr gemerkt, als ich aufzählte, dieser innere Mensch ist vollkommen. Gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend.
Hier,
wo die Fahne, wo steht das geschrieben? So beginnt das Buch Hiob, als Zeugnis des Wortes Gottes über jeden damaligen Menschen. Das ist keine fromme Poesie, wie heute sogar, wie ich selbst gehört habe, vom positiven Farn bekannt oder genannt wird, sondern das ist ureigenstes Erleben eines Gottesmenschen. Jo.
Ich bringe auch eine Darstellung auf Jesus selbst.
Jawohl. Der wirkliche, sondern das ist ureigenstes Erleben eines Gottesmenschen. Jo.
Ich bringe auch eine Darstellung auf Jesus selbst.
Jawohl. Der wirkliche Leidensknecht Gottes, oder deutlicher gesagt, der wirkliche Hiob, ja, ist Christus. Aber Hiob war Hiob, ein Mensch wie wir vorerst. Die Schrift beginnt selbiges, es war ein Mann im Lande Uz namens Hiob, selbiger Mann war vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Sagen wir, ja, halt, nur langsam. Da wäre das ja ein vollkommener Mensch gewesen, nicht? Ja. Aber siehe da, nicht, da machen wir gleich unseren, nicht gar Schwamm darüber, auch wir, sondern sagen, denken uns da drin, ja, so genau brauchen wir das jetzt ja da nicht zu nehmen im Alten Testament. Natürlich war der nur einigermaßen vollkommen, da und da vielleicht, nicht wahr, und gerecht, wer weiß, nicht wahr, und so weiter. Da sitzt unsere ganze Schlangenbrut noch darin, gegenüber dem Worte Gottes. Denn jetzt erscheint der Satan mit anderen Söhnen Gottes, mit anderen, unter anderen Göttern, steht dort, vor dem Throne Gottes. Und jetzt wagt Gott, dem ist sicher Christus, zum Satan zu sagen, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Also wer spricht jetzt selbst noch das gleiche Zeugnis aus in Bezug auf diesen Menschen Hiob? Gott selbst, gegenüber wem? Gegenüber dem höchsten Stelle der Staatsanwaltschaft der Gegner Gottes, nicht? Gegenüber dem Verkläger der Welt. Nein, der Brüder. Gegenüber dem Verkläger der Brüder.
Darf ich noch was sagen?
Nein, du musst was sagen.
Das Schlimme für uns ist, wir kommen da in eine falsche Manövrierung des sogenannten Perfektionismus. Und wir meinen, ja, wir müssen es doch eigentlich anders machen, wie der Hiob. Zuerst uns anstrengen, nicht wahr? Und dann gottesfürchtig und das, und dann geht die Leiter weiter, dann können wir eventuell zu einem gewissen Grad vom Perfektionismus, von Vollkommenheit kommen. Und nun sehen wir, Gott tut es ja anders. Er kommt, möchte ich sagen, vom Ende her, von der Totalität der Erfüllung her, und alles andere ist dann nur eine logische Ausweitung des Befundes überhaupt von Anfang an.
Nicht genug? Wie reagiert Satan gegenüber dieser Feststellung Gottes? Hat sich Gott geirrt? Oder hat er recht? Achtung! Er steht
stellt kein einzelnes Wort in Frage. Er bestätigt im Gegenteil und sagt, ja, aber dass es so ist, nicht wahr? Ist ja nur deshalb der Fall, weil du ihn ringsum eingezäunt hast. Das heißt also, mich noch nie an ihn herangelassen hast. So. Also, aber machen wir es mal so und so, bitte gestatte mir das und das. Gott sagt, gut, das ist in deiner Hand. So. Dann geschah das, der erste Sturmangriff gegenüber diesem Gottesmenschen. Job fiel auf die Erde, aber um anzubeten, nicht um umzufallen, um anzubeten, Gott die Ehre zu geben. Wieder erscheint nach einer bestimmten Zeit, hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, der Satan unter den Söhnen Gottes vor dem Throne Gottes. Was tut Gott jetzt? Er sagt nur noch einmal, was er schon einmal gesagt hat. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Satan bestätigt wiederum, ja, aber jetzt lass mich einmal aufs Ganze gehen, an ihn selbst heran. Dann wollen wir sehen, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Also worauf kam es dem Satan an? Die Lossagung von Gott, also wie war es denn bisher? Wie war es denn bisher? Von was nur kann ich mich denn lossagen? Was, an was ich schon gebunden bin. Ja, oder womit ich Gemeinschaft habe. Weiter. Ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Wir alle kennen die wunderbaren Worte, die uns schon so oft und vielen anderen gedient haben, wie kaum ein Gotteswort. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kennen wir das Wort? Wer hat das ausgesprochen? Das wissen die wenigsten. Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das sagt derjenige, der vor aller Augen, auch in den Augen seiner Freunde, von Gott geschlagen war, weil es bei ihm doch nicht stimmte, wie sie meinten. Und wie sah es in Wirklichkeit aus? Gerade weil es so vollkommen stimmte zwischen Gott und dem Hiob, hat sich Gott erlaubt, keinen anderen so in Schmerzen zu versetzen lassen durch den Feind, wie diesen ihm so völlig vertrauten Menschen. Das Gleiche hat er ja mit wem getan? Mit dem wirklichen Hiob, mit Christus. War Christus mit dem Vater vertraut? Stand er ihm am nächsten? Ja. Hat er ihm auch die größte Bürde auferlegt? Die größten Schmerzen zugemessen? Ja. Wir sehen, wie das stimmt. Nicht nur ich weiß, dass mein Erlöser lebt, spricht dieser Mann voller Eiterbeulen, abgemagert bis auf die Haut ist schwarz, ist angespien von seinen früheren Mitarbeitern, von seinen Knechten und Mägden, und alles hat er verloren. In dieser Stellung schreit er seinen Freunden entgegen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und noch etwas, dass er als der Letzte auf der Erde stehen wird und für mich Zeugnis geben wird. Und was wird dieser, sein Erlöser, für ihn für ein Zeugnis geben? Vollkommen war er gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend, aber wir haben den Schlüssel des Verständnisses schon in der Hand. Der heißt, warum? Wisst ihr, dass euer Erlöser lebt? Wisst ihr das? Ich auch. Was sind wir dann vor Gott? Vollkommen, gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Aber bitteschön, nur nach dem inwendigen Menschen. Jetzt aber nicht nur im minderwertigen Sinne, sondern lediglich nach dem inneren Menschen. Wissen wir auch, denn nur der Geist des Menschen, vom Geiste Gottes erleuchtet, weiß, was im Menschen ist und weiß, was in Gott ist. So steht geschrieben. Wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Damit wissen wir in unserem lebendig gemachten Geiste, wissen wir, dass wir von Gott aus vollkommen sind, gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend. Wenn wir das aber wissen, geistlicherweise wissen, wie viel Wert legen wir dann noch auf den äußeren Menschen? Wenn wir alles Göttliche in vollkommenster Weise nach diesem inwendigen neuen Menschen besitzen, vollkommen sind, wie müssen wir uns dann noch anstrengen und Mühe geben, das Böse zu meiden, gottesfürchtig zu leben, gerecht zu werden und zu allerletzt dann nach allen Anstrengungen noch vollkommen zu werden. Wie müssen wir uns also noch anstrengen? Das alles aber ist uns von dem Gott aller Gnade geschenkt. Wir beschließen diese Stunde, du sagst dann noch ein paar Worte, ja? Ja. Mit dem ersten Zusammenhang des Themas, das was war, ist das was sein wird. Und das was ist, längst gewesen und wird wieder sein. Das lässt sich in ein Wort Hiobs, aus dem Buche Hiob, noch ordnen. Solche Dinge tut Gott zwei oder dreimal. Und das letzte Mal, wenn Gott etwas tut, ausführt, vollführt, was er in anfänglichen Vordarstellungen dargestellt hat oder hat geschehen lassen, wenn er das zum zweiten Mal laufen lässt, erstehen lässt, es dann zum dritten Mal wieder da sein lässt und geschehen lässt, das dritte Mal ist es dann immer abschließend für die Gesamtzeit, die Gott geordnet hat. Und dann, wenn die zwei oder drei Wiederholungszeiten oder Stufen vorüber sind, dann erst ist das Vollkommene gekommen, sichtbar, in die Sichtbarkeit getreten. Wir prüfen, ob dieses Gotteswort im Blick auf den Sprecher Gott selbst zutrifft. Ob das, was war, das ist, was sein wird, und das, was jetzt ist, längst so gewesen ist und wieder sein wird. Unser Gott selbst, ich habe ihn ständig vor meine Augen gestellt. War er von jeher, war er, wird er sein? Ist er gegenwärtig jetzt? Ist der, der jetzt in unserer Mitte wirkt, in diesen Augenblicken, der, der im Anfang war und der auch am Ende da sein wird? Antwort: Ja, aber das Schönste kommt jetzt. Was wissen wir? War bei ihm sein Anfang herrlich, vollkommen, herrlos da? Was wisst, was kommt jetzt?
Umso mehr.
Wird das Ende genauso herrlich sein wie sein Anfang? Nein. Das wird mit dem Anfang, so steht auch geschrieben, nicht mehr zu vergleichen sein. Merken wir, was in solchen Worten liegt. Der ich im Anfang, haben wir noch gar nicht gelesen weiter, das Ende verkündet. Nur mit dem gewaltigen Unterschied, dass das Ende immer herrlicher, gewaltiger sein wird als der Anfang. Soweit für heute Nachmittag.
Geschwister, in der Darreichung des Programmes unseres geliebten Bruders habe ich mich entschlossen, hineingereiht in diese Schau morgen zu sprechen, etwas, das so wenig bekannt ist, weil es zu den Apokryphen gehört, nämlich etwas zu erzählen von den Büchern der Makkabäer. Weil dort im Hinblick auf die Zeiten, auf Israel, auf das antichristliche Kommen, in ganz besonderer Weise dargestellt ist, was unser Programmpunkt Nummer 1 ist. Weil dort in ganz besonderer Weise, schon durch die Figur des Epiphanes, durch die Tempelschändungen, durch alle diese Dinge, über die wir morgen sprechen werden, wirklich dargestellt ist, was wahr wird wieder sein und wirklich, wie auch gesagt worden ist, dass das nicht nur eine Wiederholung schlecht ist, sondern eine Steigerung der ganzen Verhältnisse, der ganzen Darstellung, ein Ausmaß unglaublichen Größenverhältnisses gegenüber dem, was damals zur Zeit der Makkabäer geschah. Und so scheint mir, passt es ganz gut hinein, wenn wir morgen, ich aus meiner jüdischen, judenchristlichen Schau, diesen Beitrag leisten möchte. Bis morgen.
Dann dürfen wir weiterfahren in unserem Thema alttestamentliche Grundlage. Das, was war, ist das, was sein wird. Das, was geschah, das, was geschehen wird. Neutestamentlich gesehen, gleich im Blick auf unseren wunderbaren Gott selbst, er ist der, der da war, der da ist und der da kommt. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Deshalb ist diese feine Bemerkung Salomos in göttlicher Weisheit ausgesprochen und niedergeschrieben, durchaus dem Wesen unseres Gottes gemäß. Wenn Gott der ist, der im Anfang das Ende verkündet, mit dem Unterschied, dass die Herrlichkeit des Anfangs nicht mehr verglichen werden kann mit der Herrlichkeit des Endes, so sagt die Schrift auch, dann können wir uns hier nur freuen. Dann ist es beinahe selbstverständlich, dass der Geist Gottes, der das All wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, im ganzen Prozess der Schöpfung, der Überwaltung der Schöpfung, im Heilsplan und im Ablauf der Weltgeschichte nach dieser seiner eigenen Ordnung arbeitet. Dass das, was war, wieder sein wird. Und dass das, was geschah, wieder geschehen wird. Und das, was gegenwärtig ist, das war schon einmal und wird noch einmal sein. Kurz, Konsequenz, für uns sehr wichtig zu beachten, logische Folge, wenn wir wissen möchten, was die Zukunft bringt, ich denke, da sind wir alle dabei. Alt und jung, Mann und Frau. Haben wir nur eines zu tun. Nachdem uns der Geist der Weisheit und der Offenbarung geschenkt ist von Gott, in dem nachzusehen und nachzublättern, was einmal war und was einmal geschah. Um uns dann durch den Geist, das Wort und den Geist Aufschluss geben zu lassen, was sein wird und was geschehen wird. Die Frage, wann etwas dann geschehen wird, noch in der Zukunft, die ist heute nicht etwa mehr verboten oder überflüssig oder vorwitzig, sondern, das möchte ich gleich an den Anfang noch stellen, die göttliche Tatsache und Wahrheit, dass immer dann, wenn die vom Vater festgesetzte Frist, der Tag und die Stunde gekommen ist, dass Gott das zuerst den Seinen offenbart, aber erst dann, wenn sie da ist, die Stunde. Den Sein offenbart, dann den Engeln offenbart und dann allen Nationen, der ganzen Menschheit. Wo steht das geschrieben? Erstens wissen wir, das, was uns allen eingetrichtert wurde, und zwar richtigerweise, dass der Herr Jesus, als er in der Niedrigkeitsgestalt unter uns weilte, selbst bezeugt hat, Zeit und Stunde und Ähnliches, hat der Vater bei sich in Reserve gehalten. Das wissen nicht einmal die Engel und nicht einmal der Sohn, geschweige denn ihr. Das ist uns bekannt. Auch der Sohn weiß nicht die Stunde. Jetzt kommen wir an Johannes 13, Vers 1. Vor dem Feste des Passa aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Aha. Wusste der Sohn jetzt um seine Stunde, und zwar, dass sie gekommen war. Deshalb konnte er dann im 17. Kapitel, im ersten Verse, im Geiste tiefer Demut und Unterordnung unter den Willen des Vaters sein wunderbares Gebet beginnen: Vater, die Stunde ist gekommen. Er ist unser Haupt, wir sind seine Glieder, und wenn die Stunde des Leibes des Christus gekommen ist, dass er, der Leib des Christus, die Gemeinde Jesu, vollendet wird, weggerufen wird von der Erde, wenn unsere Stunde gekommen ist, dann wissen wir es auch. Dann dürfen wir mit ihm sprechen: Vater, die Stunde ist gekommen. Er weiß noch mehr in dem Augenblick. Er kann dann zu seinen Feinden sprechen: Das ist eure Stunde und die Stunde der Gewalt der Finsternis. Ja, auf einmal weiß der Sohn, der von keiner Stunde wusste, sehr viel darüber. Warum? Weil die Stunde gekommen war. Nicht nur uns, dem Sohn und seinen Gliedern, offenbart das Gott, sondern nach der Weite des Herzens Gottes offenbart er das den Engeln, seinen Engeln und durch die Engel der ganzen Menschheit, der ganzen Schöpfung. Da schlagen wir auf, Buch der Offenbarung, Kapitel 14, von Vers 6 an. Offenbarung 14, 6. Ich hoffe, dieses Wort sei uns allen, wenn bis jetzt noch nicht bekannt, neu. Und siehe da, spricht man von etwas, ist es neu. Längst steht es in der alten Bibel. Nur haben wir noch nicht gesehen und verstanden und beachtet. Und ich sah einen anderen Engel inmitten der Himmel, des Himmels fliegen, der hatte das ewige oder äonische Evangelium, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und
jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk, indem er mit lauter Stimme sprach. Jetzt kommt das äonische Evangelium. Dieses ewige, besser äonische, das heißt dem Zeitalter angepasste Evangelium, hat Gott nun in der Weite seines liebenden Herzens, was die Ansprüche an die Menschheit betrifft, herabtransformiert auf ein Minimum. Das heißt nicht mehr, der verlasse alles, was er hat und folge mir nach. Der nehme das Evangelium vom Kreuz Jesu Christi an. Und so weiter, sondern fürchtet Gott und gebet ihm Ehre. Das ist das äonische Evangelium, das Evangelium dieses Zeitalters, nämlich am Ende der Tage, am Ende dieses Zeitalters, wo eine ganze Menschheit gottlos, von Gott gelöst, dasteht, außer den wirklich Gläubigen, in einem Zeitpunkt, wie wir jetzt gleich sehen werden, wo die Stunde des Gerichts der großen Drangsal gekommen ist. Da bietet Gott noch einmal eine Gnade an, um gerettet zu werden. Um der höchsten Spannung der Zeitlage willen gegen Gott bescheidet er sich mit der Bitte, mit dem Aufruf, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, mehr nicht. Und wer das tut, ist gerettet. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, das ist das Evangelium des Zeitalters, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Ah. Wer weiß jetzt, dass die Stunde des Gerichtes Gottes gekommen ist? Wer? Erstens die Engel. Durch die Engel nun die ganze Menschheit, nicht nur die ganze Menschheit, sondern alle, die auf der Erde ansässig sind. Da sind nämlich nicht nur länger mehr Menschen ansässig auf der Erde. Zu diesem Zeitpunkt. Also stimmt das Zeugnis immer dann, wenn die vom Vater festgesetzte Zeit und Stunde gekommen ist, offenbart er es, dass sie da ist. Und lässt seine Botschaft entsprechend laufen. Das stimmt ja, so würde Jakobus sagen, mit allen Propheten überein, was ja von jeher bekannt ist, würde er wohl sagen, auch wenn es uns nicht bekannt sein sollte. Nun, wir hatten die Stelle aufgeschlagen in Prediger 1, Prediger 6, möchten noch einmal aufschlagen Jesaja 46, Vers 9. Jesaja 46, 9. Gedenke des Anfänglichen, von der Urzeit her, dass ich Gott bin, El, und sonst keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Sie sind wohl Götter und Gott so geehrt, benannt, bevollmächtigt, aber keiner ist wie er. Der ich vom Anfang an das Ende verkünde, oder der ich aus dem Anfang heraus das Ende verkünde. Wie war denn der Anfang? Schon falsch gefragt. Wer war der Anfang? Gott, das Wort. Wie es da im Anfang Gottes aussah, Anfang Gottes,
bedeutet natürlich einen Anfang ohne Anfang, nicht? Und ein Ende ohne Ende. Blick auf Gott. So sagt die Schrift. Dann möchten wir hineinsehen in, wir behalten die Stelle aufgeschlagen, Jesaja 46, und lesen aus Evangelium Johannes 17 einige Worte. Vers 1. Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass dein Sohn dich verherrliche. Was verstand Jesus unter dieser Bitte? Verherrliche deinen Sohn. Ganz klar nach der Schrift. Das Kreuz von Golgatha. Das ist die einmalige, nicht zu übertreffende Verherrlichung Gottes und des Sohnes Gottes, was die Liebe Gottes betrifft zur ganzen Schöpfung. Judas war eben nach dem Abendmahl hinausgegangen und dann sprach Jesus: Vater, verherrliche deinen Sohn. Du hast ihn verherrlicht, wirst ihn verherrlichen am Kreuz von Golgatha. Das ist die Verherrlichung, seine Verherrlichung. Was wir beachten möchten, sind nun die Worte in den Versen 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Dass die Herrlichkeit, die am Anfang war, ohne Anfang. Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Was war also im Anfang da? Das Wort war im Anfang und Gott war das Wort. Und hier noch eine nähere Ausdruck: die Liebe des Vaters zum Sohne in Herrlichkeit war da im Anfang. Und da nun Gott aus diesem Anfang heraus das Ende verkündet. Hier gilt nun in maximalster Ausweitung dieses bescheidene Wort Salomos. Das, was war, ist das, was sein wird. Nur mit einem Unterschied. Wir wissen welchen. Und dass die zukünftige Endherrlichkeit Gottes und seiner Schöpfung so herrlich sein wird, dass der herrliche Anfang nicht mehr in Frage kommt, mit dem Ende verglichen zu werden. Dass das möglich wurde von Gott, hatte zur Voraussetzung, dass Gott bereit war, im Sohne mit der Schöpfung den tiefsten Erniedrigkeitsweg und Schmachesweg zu gehen. Wenn das Weizenkorn nicht stirbt, nicht? Bleibt es allein, dann wäre der Vater und Sohn im Heiligen Geiste ohne irgendwelche Geburtswehen in der Herrlichkeit geblieben. Hätten sie ja tun können. Aber sie waren mit der Herrlichkeit offenbar nicht endlos zufrieden. Der Entschluss für Vater und Sohn, einen solchen Weg zu gehen mit einer vielgeliebten Schöpfung, der war schwer.
brauchte Kampf. Der Kampf wurde entschieden vor Grundlegung der Welt. Und die Endesherrlichkeit ist sichergestellt für jede Klaue, die heute noch im Schmutz und Kot der Erde wartet. Zurück zu Jesaja 46. Der ich aus dem Anfang heraus das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und all, ich betone jetzt das Wörtchen und, all mein Wohlgefallen werde ich tun. Im Ratschluss Gottes sind fast nur Dinge zum Geschehen, zur Durchführung bestimmt, die nicht unter dem Wohlgefallen Gottes laufen. Im Ratschluss Gottes. Zum Ratschluss Gottes gehört die Bewilligung, dass die Sünde überhaupt auftreten kann. Gehört die Bewilligung gegenüber all seinen Geschöpfen, die Böses tun wollen, dass sie es können. Ohne die Bewilligung, ohne die Zensur Gottes geschieht auch nicht eines, was böse ist. Der Entwurf des Bösen aber, jetzt kommt die große Weichenstellung, stammt nie aus dem Herzen Gottes. Ist unmöglich. Unmöglich. Er kann nicht sündigen. Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Bei den Geschöpfen war die Möglichkeit da. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, zu den Engeln, zu den Geistern. Vom Menschen sprach er geschaffen, in meinem Bilde, nach meinem Gleichnis. Wenn die Engel Götter sind und die Menschen auch Götter sind, bitte, wo steht das geschrieben? Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Dieses Wort geredet zu Engeln und Menschen. Paulus schreibt, da es nun allerdings viele Götter gibt, im Himmel und auf der Erde. Ja bitte, wo gibt es auf der Erde Götter? Beispiel, erstens sprach Gott zu Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Und dein Bruder Aaron ist dein Prophet. Mose ist ein Gottesdarsteller. Und Aaron eine persönliche Repräsentation der ganzen Prophetie. Die 70 richten den Ältesten im Volke Israel, die Mose auf Antrag seines Schwiegervaters Jethro gewählt hat, werden laufend, ich weiß nicht, 7 oder 20 Mal Götter genannt. Wenn irgendeine Streitfrage im Volke Israel zu klären war, dann heißt es, dann sollen die Betreffenden vor die Götter treten. Und die sollen entscheiden. Das sind die Götter. Vorerst hat ja Gott auch den Engeln das Gericht übergeben, aber wunderbarerweise nicht über uns. Denn wenn der Herr Jesus kommt in großer Macht und Herrlichkeit für Israel und die Nationen, dann sendet er seine Engel aus und sie werden nach links, nach rechts, in die Scheunen oder ins Feuer verurteilen, ordnen. Wenn er für uns kommt, dann heißt der Herr selbst, und wir stehen nur vor seinem persönlichen, einzigen Richterstuhl. Als erstgeborener Bruder richtet er die ganze Familie seines Vaters persönlich allein. Unter Ausschluss von allen Ägyptern, ägyptischen Hoheiten aller Engel. So wie es bei Josef war, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab.
mein Ratschluss soll zustande kommen. Da sind alle, im Ratschluss Gottes sind alle Gerichte und alle Finsternistiefen inbegriffen. Deshalb betonen wir, und wenn ich mathematisch zusammenzähle mit einem Plus, dann ist A plus B, dann ist A nicht gleich B. A ist etwas und B ist etwas anderes. Jetzt zähle ich zusammen A plus B, zwei verschiedene Dinge. Das A hier heißt Ratschluss, gerichtsmäßig. Und das B heißt Wohlgefallen, etwas anderes. Das Wohlgefallen tut er. Der Ratschluss Gottes, der kommt einfach zustande. Merken wir den Unterschied? Wunderbar. Deshalb übergibt, lässt Gott das Gerichtsbuch der Offenbarung Jesu Christi nicht etwa von seinem Sohn Jesus Christus, dem er das Buch der Offenbarung übergeben hat, durch Jesum direkt seinem geliebten Apostel Johannes übergeben, sondern Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Und durch seinen Engel sendend hat er seinem Knechte Johannes die Dinge gezeigt. Warum ein Engel zwischen Jesus und dem vielgeliebten Johannes? Warum? Weil es sich um folgerichtige Gerichtsausführungen handelt, folgerichtige Gerichte, entsprechend dem Gesetz von Engeln gegeben. Gott lässt ihnen vollkommene Gerechtigkeit widerfahren, indem sie nun nach den von ihm bewilligten Forderungen an die Menschheit nun Gericht durchführen können. Sie waren seinerzeit, das heißt, die heilige Rechte Gottes, die heiligen Engel Gottes, berieten über das Gesetz, stellten die Anträge und Gott hat sein Ja oder Nein dazu gegeben. Sie waren, bildeten also die damalige gesetzgebende Behörde, die
er Engel. Hat immer ein Ja dazu gegeben.
Nein?
Doch.
Wieso?
Er hat die Vorbehalte gemacht und darum war das Ja dabei.
Das stimmt auch, aber das stimmt auch. Da darf ich so ergänzen, wie ich es sehe. Nicht? Ja. Die Anträge, ich stütze mich auf eine Parallelratsversammlung im Himmel, wo Gott bekannt gab, meine Herren, es geht jetzt in dieser Ratsversammlung um folgende Traktanten. Nicht wahr? Ich habe mich persönlich zum Führer des geringsten Völkleins auf Erden, des Völkleins des Hauses Jakob, zur Verfügung gestellt. Ich habe persönlich, ich, der Gott der Götter, der Herr der Herren, habe persönlich die Führung, die direkte Führung über dieses elendeste aller Völklein übernommen. Meine Herren, was soll jetzt geschehen mit diesem Völklein, damit es möglichst rasch an das von mir wohlgefällige Ziel geführt werden kann? Und jetzt sehe ich so, dass jetzt begonnen worden ist, wie es an der anderen Ratsversammlung heißt, jetzt sprach der eine so und der andere so. Das heißt, die stellen ihre Anträge. Gott lehnt eine ganze Reihe von Anträgen ab. Und ich für mich weiß, dass er nur dann Anträge der Engel zum Beschluss erhoben hat, also in dieses kommende Gesetz aufnehmen ließ, wenn der Antrag bis aufs Jota dem verborgenen Liebeswillen Gottes entsprach, den er im Sohne beschlossen hatte. Da habe ich immer das klassische Beispiel, als ein Antrag vor ihn kam, der zum Beispiel so lautete, An jenem Tage, Passage gemeint, an jenem Tage sollt ihr, Söhne Aarons, meinten die Engel, ein Lamm schlachten ohne Fehl. Als Gott diesen Antrag hörte, hat wohl sein Herz etwas gezittert, nicht? Aber jetzt konnte er Ja sagen. Warum? Sie gedachten es nicht böse zu machen, sie gedachten es auch gut zu machen, aber begingen genau das, was Gott ihnen einzig zur Last legt, nämlich Irrtum. Sie wähnten, das Blut von Böcken und Stieren und Lämmern könne Sünden tilgen, hinwegnehmen. Und da schreibt der Hebräerbrief, ausgeschlossen, niemals kann das Blut von Tieren und so weiter Sünden hinwegnehmen. Oder das Gewissen reinigen. Das war nur eine Reinigung nach dem Fleisch, aber nicht nach der Seele, nach dem Geist. Also, der Antrag der Engel war, dass an einem bestimmten Tage ein Lamm geschlachtet werden müsse, ohne Fehl, und zwar durch die Hand der hohen Priester. Sie dachten ans buchstäbliche Lamm. Und an was dachte Gott? Der Buchstabe tötet, nicht? Aber der Geist, der Liebe Gottes, macht auch den Buchstaben lebendig im Anblick, im Angesicht Jesu am Kreuz. Gott hat diesen Antrag jetzt aufgenommen, wissend, was Sie meinen, ist nicht nach meinem Wohlgefallen.